ARD. Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Tom Böttcher.
Ja, hallo und willkommen am Donnerstag zu Wach und wichtig. Wir beleuchten heute mal den Stress um das geplante neue Heizungsgesetz aus Sicht derer, die das Ganze in der Praxis, also in den Häusern, umsetzen und einbauen sollen. In unserem Donnerstagskommentar erzählt uns Markus Feldenkirchen vom Spiegel, was er von Durchsuchungen bei der letzten Generation hält. In unserer Tagesvorschau gibt es ein emotionales Fußballjubiläum und einen Musiker, der uns eins pfeift. Und wir beginnen mit einem spannenden Ereignis aus den USA.
Floridas Gouverneur Ron DeSantis ist heute Nacht ins Rennen um die US-Präsidentschaft eingestiegen und das auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Der Republikaner verkündete seine Kandidatur nämlich live in einer Art Videochat auf Twitter. Mit dabei Twitter-Chef Elon Musk. Er hat DeSantis interviewt. Der Republikaner gilt als konservativer Hardliner. Er wurde auch schon als Donald Trump mit Hirn bezeichnet.
Julius van der Laar ist Kampagnen- und Strategieberater sowie US-Analyst und hat diese Verkündung in der Nacht live verfolgt. Guten Morgen, Herr van der Laar.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Eine Verkündung der Kandidatur im Interview mit Elon Musk auf Twitter, sowas hat es auch noch nie gegeben. Wie professionell inszeniert war denn dieser Auftritt?
Ich glaube, die Vorbereitung war maximal professionell inszeniert, nur dann, als es wirklich darum ging, auch loszulegen, da kam dann, wie Elon Musk zumindest sagte, ein Meltdown. Also das Internet sei überhitzt gewesen, es wären zu viele Leute mit dabei gewesen. Und so kam dann eine 26-minütige Verspätung mit rein, wo natürlich dann auch viele Leute abgeschaltet haben. Und die Häme im Netz war natürlich gigantisch. So ein groß angekündigtes Event und dann war die Luft raus.
Als Gouverneur von Florida ist DeSantis als Kämpfer gegen die Gleichstellung von queeren Menschen aufgefallen. Er kämpfte gegen Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-Pandemie. Er verfolgt eine restriktive Einwanderungspolitik. Wie hat er sich heute Nacht in dem Gespräch politisch positioniert, wenn Sie denn dran geblieben sind?
Ich bin in der Tat dran geblieben, auch mit der Verzögerung. Aber man muss natürlich genau sagen, er hat das wieder gemacht, seine Greatest Hits im Endeffekt abgespielt und hat gesagt, ich bekämpfe Wokeness. Und er hat das einmal im Endeffekt durch das komplette politische Spektrum durchgezogen, hat gesagt, erstmal fangen wir auch hier auf Twitter an, wo wir direkt mit Leuten sprechen können. Wir wollen eben nicht rübergehen zu den traditionellen Medien, wo es die Gatekeeper-Funktion gibt, und hat im Endeffekt auch ein Medienbashing gemacht. Dann ist er natürlich durchgegangen, hat gesagt, wir müssen wieder Law and Order mit in unsere Gesellschaft bringen. Wir müssen natürlich auch die sämtliche Fragen von LGBTQ und Transgender und so weiter. All das müssen wir abräumen. Und er will wieder wirklich konservative Politik machen, auch zum Beispiel was Abtreibung betrifft. Also insofern wirklich ein konservativer Republikaner, der sich dort gezeigt hat.
Wie groß schätzen Sie denn die Chancen ein, dass DeSantis republikanischer Präsidentschaftskandidat und dann vielleicht sogar Präsident wird?
Ich glaube, Sie sagen es auch schon, ne? Bis er dann wirklich auch um das Rennen zum Weißen Haus kommt, muss er halt erstmal die ganzen anderen Republikaner im Vorwahlkampf schlagen. Jetzt hat er gestern natürlich losgelegt, hat da 250.000, 300.000 Zuhörerinnen und Zuhörer gehabt. Aber wer natürlich auf der anderen Seite auf ihn wartet, ist natürlich Donald Trump. Und der liegt in sämtlichen Umfragen deutlich vorne. Wenn man sich anschaut, wie weit Trump vorne steht, dann sind republikanische Basiswähler, die am Ende entscheiden, wen die Republikaner ins Rennen gegen Joe Biden schicken, sagen die mit 37 Prozentpunkten Vorsprung, dass sie Trump haben wollen, das Original und eben nicht das Klon Ron DeSantis. Bis dahin ist natürlich noch viel Zeit, aber erstmal ist Trump maximal vorne.
Hat Donald Trump denn jetzt schon reagiert oder straft er ihn mit Missachtung?
Ja, Trump hat natürlich reagiert und das ist ja auch eine eigene Dynamik. Der hat ja auch sein eigenes soziales Netzwerk. Truth Social hat er damals gegründet und ist nicht mehr auf Twitter aktiv. Und dort war natürlich auch die Häme gigantisch zu sagen, na, wir sind hier im echten sozialen Netzwerk, das auch wirklich funktioniert. Und er sagte dann aber auch, Ron DeSantis hat ja immer wieder gesagt, er ist im Endeffekt der Herausforderer. Er will das neue Comeback Americas einleiten. Und Trump sagte eben, er ist der Einzige, der Amerika wieder großartig machen kann. Und Ron DeSantis sei im Endeffekt undankbar. Trump wäre derjenige gewesen, der ihn überhaupt erst in diese Position gebracht hätte. Also ich glaube, die zwei haben einen klaren, offenen Krieg dort laufen.
Wir führen ja ständig hier Interviews, deswegen interessiert uns natürlich auch, wie gut hat Elon Musk das Interview denn geführt? Hat er auch mal kritische Fragen gestellt?
Ich glaube, es war das, was man im Englischen Softballs nennt. Also im Endeffekt alles relativ leichte Fragen, die dort kamen. Und auch das, wofür es ja eigentlich angedacht war, eine Konversation, dass jeder irgendwie mitmachen kann, so wie viele in der Pandemie auch die ganze runde Thematik rund um das Audioformat bei uns in Deutschland gesehen habe, Clubhouse, ne, dass sich jeder irgendwie einklinken kann und mitsprechen kann, das hat halt so nicht stattgefunden. Es waren im Endeffekt Ron DeSantis Freunde, Vertraute, Großspender, die dort Fragen stellen durften und Elon Musk, der wie gesagt relativ einfache Fragen an Ron DeSantis gestellt hat und eine richtige Konversation ist so nicht zustande gekommen.
Ron DeSantis hat in der Nacht in einem Interview auf Twitter seine Kandidatur als republikanischer Präsidentschaftsbewerber verkündet. Es gab technische Pannen und es ist ein weiter Weg, bis DeSantis tatsächlich US-Präsident werden kann, sagt Julius van der Laar. Wir werden ihn darauf später festnageln. Er ist Kampagnen- und Strategieberater sowie US-Analyst. Vielen Dank.
Dankeschön. Schönen Morgen.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Donnerstag, der 25. Mai 2023. Heute haben zwei bekannte Musiker und ein Schauspieler Geburtstag. Der deutsche Musiker pfeift uns jetzt was? Heute wird der Sänger und Songschreiber der Scorpions, Klaus Meine, 75 Jahre alt. Genau 10 Jahre jünger ist ein Brite, der gemeinhin als Godfather of Britpop gilt. Bekannt geworden als Sänger von The Jam und von The Style Council. Und natürlich auch Solo. Heute feiert Paul Weller seinen 65. Geburtstag und auch er hat Geburtstag.
Hallo, Mrs. Kensington.
Hallo, Austin.
Warum waren Sie eigentlich nie mein Model, Mrs. Kensington?
Sie wissen doch, was Mr. Kensington davon hält.
Oh, behave. Yeah, baby, yeah.
Der kanadische Schauspieler Mike Myers wird 60. Unter anderem ist er bekannt als Austin Powers Spion in geheimer Missionarsstellung.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Rund 2200 jugendliche Musikerinnen und Musiker aus ganz Deutschland treffen sich ab heute für 9 Tage zum 60. Jubiläum des Bundeswettbewerbs Jugend musiziert. Gastgeber ist Zwickau, die Geburtsstadt des Komponisten Robert Schumann. An der Qualifikation hatten fast 20.000 Kinder und Jugendliche teilgenommen. Die Besten werden ab heute mit Urkunden und Geldpreisen im Wert von 120.000 Euro ausgezeichnet. Im Mittelpunkt soll aber die Freude an der Musik stehen und die Gelegenheit, Gleichaltrige mit ähnlichen Interessen sowie neue Repertoires kennenzulernen.
Im Namen des Volkes.
Diese Meldung für diesen Donnerstag klingt wie aus einer anderen Zeit. Zum Glück, das Robert-Koch-Institut veröffentlicht heute die neuen Covid-19-Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission. Die Covid-Impfung wird in die allgemeinen Impfempfehlungen aufgenommen. Bisher hatte die STIKO Covid-19 gesondert behandelt und mehr als 20 Aktualisierungen vorgenommen. Der jetzige Schritt ist quasi als Übergang vom Pandemie in den Normalmodus zu werden.
Auf großer Reise
ist ab heute wieder die Mut-Tour. Das ist eine jährliche bundesweite Fahrradtour unter der Schirmherrschaft der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Ziel der Tour ist es, Menschen mit und ohne Depression gemeinsam in Bewegung zu bringen und die Erkrankungen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. An Depressionen erkrankte Menschen radeln dabei gemeinsam mit Nichtbetroffenen durch ganz Deutschland. Auf ihren Tandems legen sie rund 7000 Kilometer zwischen der Nordsee und den Alpen zurück. Alle Interessierten sind unterwegs eingeladen, auf Tagestouren mitzuradeln und gemeinsam ein Zeichen zu setzen.
Und auf keinen Fall vergessen.
Ist die große Rivalität im deutschen Fußball zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund, die ja auch gerade jetzt wieder vor dem Bundesliga-Finale gelebt wird. Heute vor 10 Jahren erlebte dieses Duell einen historischen Höhepunkt in London.
Ribéry, Robben, 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 das ist das Tor.
Sie hören live den Moment, in dem mein Herz gebrochen ist.
Ja, das Tor zum 2:1 für die Bayern kurz vor Schluss. Das tut allen BVB-Fans und Marco heute noch weh. Die Bayern-Fans feiern weiterhin. Heute ist der 10. Jahrestag des ersten und bisher einzigen rein deutschen Endspiels der Fußball-Champions League.
Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
Das kam unerwartet. Gestern hat die Polizei auf Veranlassung der Bayerischen Staatsanwaltschaft bundesweit Wohnungen und Räume der Klimagruppe Letzte Generation durchsucht. Die Razzien haben die Aktivisten überrascht. Eigentlich wollten sie in einer Pressekonferenz ihren Aktionsplan für den Sommer verkünden. Letzte Generation-Sprecherin Emi van Baalen sagte nach der Polizeiaktion:
Es ist unglaublich beängstigend, wenn Polizisten in die eigene Wohnung eindringen, die Sachen durchsuchen, nach etwas suchen, was es gar nicht gibt. Denn letztendlich sind wir friedlich. Wir haben zu Hause lediglich Klebstoff und Warnweste für unseren Protest.
Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen.
Er ist politischer Autor beim Spiegel. Guten Morgen, Markus Feldenkirchen.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, ist das nach Ihrer Einschätzung das Vorgehen der bayerischen Justiz angemessen?
Nee. Was die Justiz da gestern abgezogen hat, ist für mich der absolute Wahnsinn. Völlig paranoid, absolut überzogen und in der Wirkung wirklich verheerend. Ich meine, die Razzia selbst und die Abschaltung der Homepage der letzten Generation, die hätte ich mir sehr gut in der Volksrepublik China vorstellen können. Mitten in Deutschland, auch wenn es vom tiefen Süden ausgeht, finde ich solche autoritären Maßnahmen absolut befremdlich und auch gefährlich. Ein Staat, der so mit einer Gruppe von Menschen umgeht, die aber mal voll und ganz auf der Grundlage der seriösen Wissenschaft operiert, auch wenn ihre Methoden anstößig bis illegal sind, ja, ein solcher Staat, der begeht einen schweren Fehler. Der treibt Menschen, die ein völlig berechtigtes Anliegen haben und keinerlei gewalttätige Maßnahmen auf dem Kerbholz haben, womöglich in die Verzweiflung und macht sie früher oder später erst zu jenen Terroristen, die sie nie sein wollten. Um das klar zu sagen, die bisherigen Aktionen in Museen oder das Festkleben auf Straßen und Kreuzungen mag für viele Betroffene ärgerlich sein, haben aber mit Terrorismus rein gar nichts zu tun. Sie zeugen auch nicht von Hass auf unseren Lifestyle, unser Wertesystem, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, wie die Aktionen herkömmlicher Terroristen. Sie sind Ausdruck eines zivilen Ungehorsams, der bewusst über die Stränge schlägt, aber weit von Terrorismus entfernt ist und eben auch nicht staatlicherseits in diese Ecke gedrängt werden sollte. Ein Staat kann sich seine Feinde auch selbst schaffen, sie zu Parias machen. Das ist damals mit Teilen der 68er-Generation schon geschehen, die eben nicht den Marsch durch die Institutionen antreten wollten, sondern leider zur RAF abgedriftet sind. Um das zu verhindern, wäre für meinen Geschmack zumindest eine inklusive Haltung sinnvoll, keine ausgrenzende, also Verständnis, Austausch, Zuhören, Gespräche, sich auseinandersetzen, auch mit Gegenargumenten, Diskursteilhabe statt Razzia. Für mich sind Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation jedenfalls keine Verbrecher, die man mit gewaltbereiten Islamisten gewaltbereite Islamisten behandeln sollte. Wir sollten sie nicht mit Polizeigewalt aus dem Schlaf klingeln. Denn um ehrlich zu sein, mir persönlich ist eine aktive Generation, die aus Wut über eine verantwortungslos bräsige und feige Politik auf die Straße geht, es muss ja nicht immer kleben sein, wirklich nachvollziehbare Zeitgenossen. Aber wie gesagt, man kann sein eigenes Unglück auch weiter auf jene Menschen projizieren, die einen gelegentlich davon abhalten, pünktlich zur Arbeit zu kommen, ohne dafür gefeuert zu werden, und sie wie Verbrecher behandeln. Klug und zielführend aber ist das wirklich nicht.
Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Vielen Dank.
Danke.
Ab dem kommenden Jahr soll möglichst jede neue eingebaute Heizung zu 65% mit Ökoenergie betrieben werden. Das soll für alle Eigentümer bis zum Alter von 80 Jahren gelten. Bestehende Öl- und Gasheizungen können weiter betrieben und kaputte können auch repariert werden. Anders als zunächst geplant, wird das Gesetz diese Woche nicht im Parlament beraten. Die FDP hat noch Klärungsbedarf. Der Gesetzentwurf polarisiert aber nicht nur das politische Berlin, sondern auch die Menschen, die das Gesetz am Ende in die Tat umsetzen sollen.
Über die praktische Umsetzung der Heizung Reform und die Schwierigkeiten, die auf die Branche zukommen, sprechen wir jetzt mit Erik Debertshäuser. Er ist Geschäftsführer und technischer Berater beim Fachverband Sanitär, Heizung, Klempner, Klima fürs Land Brandenburg. Guten Morgen, Herr Debertshäuser.
Wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihr Fachverband schreibt in einem Statement, dass es, Zitat, ganz hilfreich wäre, wenn die politischen Entscheider zumindest in Ansätzen auf das hören würden, was wir ihnen als die Vertreter dieses Klimahandwerks Woche für Woche versuchen klarzumachen. Zitat Ende. Was müssen die endlich verstehen?
Naja, die müssen verstehen, dass man die Praktiker, die diese Ziele ja umsetzen, dass man die besser einbezieht in solche wesentlichen Gesetze, wo man ja, ja praktisch in den täglichen Alltag auch der Menschen eingreift.
Können Sie das so erklären, dass auch ich das verstehe? Was würden Sie gerne sagen, muss in diesem Gesetz unbedingt stehen?
Na, es muss erstmal in erster Linie nicht mit Verboten gearbeitet werden, sondern mit Anreizen. Also wir haben verschiedene Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien. Und die müssen natürlich auch eingesetzt werden können, ohne Einschränkungen. Also hier sind einfach Dinge drin, die bestimmte Technologien beschneiden und andere, ich sag mal, schon relativ hochheben. Ne?
Machen wir es doch mal konkret. Also wenn das Heizungsgesetz ab Januar so wie geplant käme, was könnte von Ihrer Branche umgesetzt werden und was könnte nicht umgesetzt werden?
Na, ich sag mal so, unsere Betriebe, unsere SAK-Betriebe können eigentlich technologisch alles umsetzen. Die Frage ist immer, und da muss man einfach mal sich ehrlich machen, was passt zu welchem Gebäude und zu welchen Bedingungen vor Ort? Ja, so, und es ist ja, der Ansatz war ja von vornherein eigentlich den Strom für die Heizungszwecke zu nutzen, also im Wesentlichen die Wärmepumpe. Wir haben aber noch andere Technologien und die müssen wir dringend einsetzen, um die Ziele erreichen zu können.
Und welche wären das?
Das wäre zum Beispiel die Biomasse, also Holz, ja, Pellet, Scheitholz, Hackschnitze. Wir haben über 2 Millionen Waldbesitzer und wir haben auch die Möglichkeit, da dann auch mit Holz zu heizen. Natürlich mit entsprechenden Filtertechnologien und vielleicht in Kombination mit Thermie. Und was völlig vergessen wurde als Option, ist die Kraft-Wärme-Kupplung, also die dezentrale Strom- und Wärmeerzeugung im BHKW oder in der Brennstoffzelle.
Was sagen denn eigentlich die Kundinnen und Kunden? Was wollen die eingebaut haben?
Na, zurzeit ist es so, dadurch, dass ja so lange rumgeeiert wurde und auch sehr viel Unsicherheit war, was die Förderung betrifft, dass viele jetzt sogar wieder noch neue Gas- und Ölheizungen einbauen, ja, weil sie einfach nicht wissen, wo es hingeht. Also sie haben einfach Angst, dass sie dann mit vielen, vielen Kosten ihr ganzes Haus umbauen müssen, was ja nicht immer so ist, aber die Angst ist da, weil nicht ganz klar ist, wie es ausgerichtet wird. Und die bauen jetzt also noch Öl- und Gasheizungen. Das ist große Nachfrage in dem Bereich.
Hm. Ich habe letztes Mal gehört, Sie können das entweder bestätigen oder dementieren, dass viele Menschen, die in ihr Haus Wärmepumpen einbauen könnten, sagen, ja, ich weiß nicht. Und dann fragen die ihren Handwerker und der sagt, komm hier, nimm eine Öl- und Gasheizung, hat immer funktioniert.
Nein. Das ist wieder zu einfach. Also wie gesagt, nochmal die Botschaft, es muss immer passen zum Gebäude. Also wir haben gerade, ich war übrigens gestern im Spreewald, ganz, ganz altes Gebäude. Der hat eine Ölheizung drin gehabt und eine Solarthermieanlage. Übrigens eine coole Kombination, ne? Mit Solarthermie. So, und der stand jetzt vor der Frage, was er macht. Ne? Der hat jetzt ein Ölbrennwertgerät eingebaut, weil die Bedingungen vor Ort, auch diese Gebäude, für die reine Wärmepumpe einfach nicht geeignet ist. Also der müsste einfach das ganze Gebäude anfassen. Er hat keine Flächenheizung drin, der fährt mit relativ hohen Vorlauftemperaturen und der kombiniert jetzt seine Ölheizung mit der Solarthermieanlage. Warum nicht?
Ja. Eine Frage zum Schluss noch. Jeder, der jetzt versucht hat, einen Installateur zu sich nach Hause zu bekommen, wird dabei vermutlich große Probleme gehabt haben. Wie viele Fachkräfte fehlen denn Ihrer Branche derzeit, um dieses geplante Gesetz dann auch praktisch umzusetzen?
Also jetzt der ZVSHK hat bundesweit mal erhoben, nur für diesen Bereich der Wärmepumpe mit den hohen Stückzahlen sollen ja 500.000 jetzt nächstes Jahr und dann soll das ja steigen weiter. Wir haben 60.000 Fachkräfte bundesweit und wir haben es für Brandenburg mal ausgerechnet. Wir haben ca. 460.000 bestehende Gas- und Ölheizungen. Um die umrüsten zu können mit der Geschwindigkeit, bräuchten wir 2.500 neue Fachkräfte. Also wirklich Fachkräfte, die in dem Bereich tätig sind.
Über die praktische Umsetzung der Heizungsreform haben wir mit Erik Debertshäuser gesprochen. Er ist Geschäftsführer und technischer Berater beim Fachverband Sanitär, Heizung, Klempner, Klima fürs Land Brandenburg. Und hat was für eine Heizung zu Hause?
Ich habe eine Kombination, ist echt spannend. Gasbrennwert plus Brennstoffzelle plus Solarthermieanlage.
Klingt spannend, verstehe ich aber nicht. Vielen Dank.
Alles Gute, tschüss.
Tschüss.
Die Radio 1. Denkpause. Heute
Toni Morrison, Schriftstellerin. Du willst fliegen. Du musst die Scheiße aufgeben, die dich belastet.
Ende der Denkpause.
Soweit unser Tageseinstieg in diesen Donnerstag. Alles, was wach und wichtig ist, können Sie morgen früh dann wieder hören in einer ganz frischen Ausgabe unseres Morgen-Podcasts. Bis dahin.
Wach und wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.